Das Ö1 Gesundheitsmagazin.
Zu 15 Minuten aktueller Medizin- und Gesundheitsberichterstattung begrüßt Sie Christoph Lepprich. Folgende Top-Themen haben wir vorbereitet:
Kugel, Nagel und Bolzen.
Überlebenschancen nach durchdringenden Gehirnverletzungen.
Neue Phase der Pandemie.
Wie das Immunsystem Corona neutralisiert.
Der folgende Beitrag ist nichts für schwache Nerven. Denn es geht um Nägel, Pistolenkugeln und Bolzen, die den Schädelknochen durchdringen. Im Fachjargon um penetrierende Schädel-Hirntraumata. Solche Verletzungen entstehen durch Unfälle, Mord- oder Suizidversuche. Nun hat sich erstmals eine Studie der Karl-Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften in Krems mit der Ursache und den Heilungschancen dieser Hirnverletzungen befasst. Dr. Franz Marhold von der Klinischen Abteilung für Neurochirurgie des Uniklinikums St. Pölten leitete diese Untersuchung. 80% der Menschen mit einer Kopfschussverletzung sterben sofort. Aber immerhin jede fünfte Person wird noch in ein Krankenhaus eingeliefert. Und diese Gruppe wurde nun genauer untersucht. Die Ergebnisse waren überraschend. Beinahe die Hälfte aller Patientinnen und Patienten mit einer solch schweren Hirnverletzung überlebten, und zwar viele mit gutem Ausgang. Eigentlich unglaublich, oder? Ein Beitrag von Lydia Sprinzel.
Es ist ja nicht immer so leicht, draußen zu erkennen, wie ist die Verletzung jetzt passiert. Das heißt, es ist der Notarzt mit einem Patienten konfrontiert, der eine Eintrittsstelle am Kopf hat. Was ist jetzt da die Ursache dafür? Schussverletzung mit einem Gewehr, Pistole, Schlachtschussapparat?
Selbst für erfahrene Notfallmediziner wirken solche Fälle häufig aussichtslos, sagt Franz Marhold. Das stimmt glücklicherweise oft nicht. Denn wenn die Objekte mit geringer Geschwindigkeit eindringen, wie es etwa bei Bolzen der Fall ist, dann führt das meist zu begrenzten Hirnschäden. Bei 70% der solcher Art Betroffenen ergibt sich ein günstiger Behandlungsverlauf. Das ist eines der Ergebnisse der Studie Durchdringende Hirnverletzungen in Österreich. Innerhalb eines Zeitraums von 13 Jahren wurden am Universitätsklinikum St. Pölten 24 Betroffene neurochirurgisch behandelt. Dabei wurde zwischen Schussverletzungen und Pfählungen unterschieden.
Also bei einer Pfählung kommt es dazu, dass ein Objekt, meistens ein Stielobjekt, das kann ein Nagel sein, aber das kann auch irgendein Holzstück sein. Wir hatten einmal den ganz kuriosen Fall eines Lilienstängels, also man glaubt es kaum, aber so ein Lilienstängel, der getrocknet ist, und wenn der Patient ganz unglücklich darauf fällt, zum Beispiel über die Augenhöhle, wo dann im hinteren Teil der Augenhöhle der Knochen auch sehr dünn ist, dann ist diesem Patienten das auch so passiert, dass der sich so gepfählt hat.
Zu den Pfählungen zählen auch Verletzungen mit Nagelschusspistolen, die auf Baustellen oder von Heimwerkern verwendet werden. Schussverletzungen werden entweder durch Pistolen, Gewehre oder Bolzenschussapparate verursacht. Diese Schlachtschussverletzungen waren alle mit einer suizidalen Absicht verbunden. Schussverletzungen passieren auch aufgrund von Jagdunfällen. Franz Marhold erinnert sich an einen Patienten, der Schrotkugeln in Haut, Knochen und Gehirn hatte. Zunächst ist es dem Patienten gut gegangen.
Diese Schrotkügelchen, wenn sie ins Gehirn eingedrungen sind, die werden ja nicht herausoperiert. Also solange sie so sind, dass sie dort ruhig liegen und im Wesentlichen keine gröberen Probleme machen, dann lässt man das. Dann schaut man, dass man antibiotisch abschirmt und beobachtet den Patienten. Aber eines dieser Kügelchen hat einen nahen Bezug zu einer Arterie. Und bei diesem Patienten ist es dann dazu gekommen, dass es nach 14 Tagen erst zu einer massiven Blutung gekommen ist, an der er dann auch verstorben ist. Und die Ursache dieser Blutung war, dass dieses Bleikügelchen die Gefäßwand erodiert hat, sagen wir. Das heißt, durch wahrscheinlich sanften Druck löst sich mit der Zeit die Gefäßwand auf.
Dieser Fall reiht sich allerdings in die Kategorie unglückliche Besonderheiten ein. Meistens werden die eingedrungenen Objekte entfernt, sobald es die Hirnschwellung und der Zustand des Patienten erlauben. Um Infektionen durch Pulverschmauch oder Haut- und Haarstückchen zu vermeiden, werden Antibiotika eingesetzt. Die zwei wichtigsten Parameter, die etwas über die Prognose und in weiterer Folge die Behandlung aussagen können, sind die Art der Bewusstseinsstörung und der Pupillenstatus.
Hat der Patient eine Seitendifferenz, also ist die eine Seite größer bzw. kleiner als die andere Seite? und oder sind die Pupillen erweitert? Und gibt es eine Lichtreaktion oder nicht? Und diese Lichtreaktion der Pupillen wird verschaltet über den Hirnstamm. Und somit hat man einen indirekten Rückschluss auf die Funktionsweise und auf die Integrität des Hirnstamms.
Es zeigte sich, jene Betroffenen, die gut ansprechbar waren, hatten auch ein besseres Outcome. Nägel, Kugeln und Bolzen zerstören natürlich Teile des Gehirns. Welche weiteren Schäden sind für den Neurochirurgen zu erwarten?
Das zweite ist, dass Gefäße verletzt werden können und dadurch kommt es zu Blutungen, die dann wieder zerstörend wirken, abgesehen davon, dass dann die Folge eine Minderdurchblutung ist im Sinne eines Schlaganfalls. Und bei den Hochgeschwindigkeitsverletzungen kommt es zu Massenbewegungen. Das heißt, das Gehirn schwimmt unter Anführungszeichen in Hirnwasser, in Liquor. Flüssigkeiten sind nicht kompressibel, aber Gewebe ist kompressibel. Und es kommt durch diese eintretende Energie zu Massenbewegungen, die dann auch wieder Zerstörungen verursachen.
Besonders empfindlich ist der Hirnstamm. Wird dieser getroffen, gibt es keine Überlebenschancen. Auch eine Verletzung der großen Blutgefäße führt zum Tod. Aber bei bestimmten Ausfällen im Bereich des Großhirns ist ein Überleben durchaus möglich, sogar ohne neurologische Folgeprobleme. Das meint Franz Marholt damit, wenn er von einem guten Outcome spricht. Und in dieser Studie waren das immerhin knapp die Hälfte aller ins Spital Eingelieferten.
Insgesamt wird das neurologische Ergebnis, also wie der Patient leben kann, wie selbstständig er ist, gibt es verschiedene Tests, wie man das nachweisen kann, aber ein sehr einfacher hat 5 Stufen und 4 und 5 gilt als gutes Outcome. 5 ist überhaupt vollkommen selbstständig, lebt zu Hause, versorgt sich selbst, geht seinem Beruf nach und 4 braucht ein bisschen eine Unterstützung, kann aber trotzdem selbstständig zu Hause leben, vielleicht dem Beruf noch nachgehen, vielleicht aber auch nicht mehr. Aber so, dass man durchaus sagen würde, gute Lebensqualität.
Dieses Leben danach möchte Franz Marholt in weiteren Forschungen untersuchen. Wie geht es den Menschen, die so ein penetrierendes Schädelhirntrauma zum Beispiel aufgrund eines Suizidversuches hatten, Jahre danach? Wie hat die Neurorehabilitation geklappt? Und so weiter. Der nächste Beitrag ist zwar nicht ganz so spektakulär, aber für uns alle von Bedeutung. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre war zu befürchten, dass die Lage in den Krankenhäusern in den kommenden Wochen und Monaten wieder außer Kontrolle gerät. Doch die große Erkrankungswelle blieb bisher aus. Und das, obwohl mittlerweile die neuen Omikron-Varianten den Antikörpern unseres Immunsystems so gut wie nie zuvor entwischen. Warum sind also die Infektionszahlen derzeit rückläufig? Hauptverantwortlich dafür dürfte der beträchtliche Immunschutz sein, der sich mittlerweile durch Impfungen und Infektionen in der Bevölkerung aufgebaut hat. So der deutsche Immunologe Andreas Radbruch. Er ist der wissenschaftliche Direktor des Deutschen Rheumaforschungszentrums in Berlin. Er sieht den nächsten Monaten optimistisch entgegen. Im folgenden Beitrag von Robert Scheppel erfahren Sie auch die Antwort auf eine der wichtigsten Fragen. Welche Aufeinanderfolge von Impfungen und einer Infektion garantiert den höchsten Schutz vor erneuter Ansteckung? Und warum die T-Zellen des Immunsystems mittlerweile wichtiger sind als die Antikörper, über die viel mehr berichtet wird?
Das Virus hat es ja auch nicht leicht. Es muss ja sozusagen sich einerseits verändern, um dem Immunsystem Schwierigkeiten zu machen, es zu erkennen. Auf der anderen Seite muss es ja noch an unsere Zellen andocken über den ACE2-Rezeptor. Also da sind der Veränderung auch Grenzen gesetzt. Und die Grenzen lotet das Virus natürlich aus. Und es kommen immer wieder neue Varianten, die aber voraussehbar auch in den meisten Fällen weniger gefährlich sein werden als die ganz ursprünglichen Varianten. Das Virus will ja eins eigentlich gar nicht krank machen. Das möchte ja sich nur vermehren in uns und andere Leute infizieren. Und dieser Evolutionsdruck für das Virus, den sieht man, den beobachtet man jetzt.
Sagt der deutsche Immunologe Andreas Radbruch. Das Virus ist also unter Druck oder wie man es auch ausdrücken könnte, es muss einen Spagat vollziehen, wenn es seine Vermehrung weiter auf hohem Niveau halten möchte. Neue Varianten müssen es einerseits schaffen, dem Immunsystem möglichst gut zu entkommen. Zum anderen dürfen die dauernden Veränderungen im Erbgut aber nicht auf Kosten der Vermehrungsfähigkeit gehen. Vor die Wahl gestellt, sich in Richtung Gefährlichkeit oder Infektiosität zu entwickeln, hat das Virus wie vorherzusehen den zweiten Weg beschritten und sich nun zu einem ansteckenden, aber relativ harmlosen Erreger entwickelt. Abzulesen ist das etwa auch an den jüngsten Untersuchungen des Deutschen Robert-Koch-Instituts, Stichwort Auslöser von respiratorischen Erkrankungen im Querschnitt der Bevölkerung.
Also man kann ganz optimistisch in die Zukunft gucken. Inzwischen ist SARS-CoV-2 ja auch nicht mehr das häufigste Atemwegsvirus, sondern Influenza und RSV haben es schon überholt. Es ist nur noch das dritthäufigste und hat sich sozusagen eingereiht in die Phalanx der jährlichen Erkältungsviren.
Die Lage in den Spitälern in Österreich und Deutschland ist vergleichbar. An den Normalstationen gab es Anfang Oktober noch gewisse Engpässe, doch an den Intensivstationen ist die Lage ruhig, jedenfalls nicht vergleichbar mit der Situation im November letzten Jahres, als die Spitäler an oder sogar jenseits der Belastungsgrenze gestanden waren. Dass es derzeit relativ wenige Intensivpatienten mit Corona gibt, hat nicht zuletzt auch damit zu tun, dass Impfungen und Infektionen ihre Spuren hinterlassen haben, und zwar im Immungedächtnis der Bevölkerung.
Die gute Nachricht ist ja, dass das Immunsystem uns sehr effizient davor schützt, schwer zu erkranken. Und das ist der sogenannte systemische Schutz. Und zwar nicht nur durch die neutralisierenden Antikörper, auch durch die, aber nicht nur, sondern durch alle Antikörper, die an das Spike-Protein binden. Und darüber hinaus durch die Zellen, die T-Lymphozyten und NK-Zellen, die virusinfizierte Zellen gezielt umbringen, sodass wir verschiedene Verteidigungslinien haben, die das Virus einfangen, bevor es sozusagen im Körper größeren Schaden anrichten kann.
Die Schadensbegrenzung durch die Abwehrreihen des Immunsystems funktioniert also je nach Alter und Gesundheitszustand ausreichend bis sehr gut. Allerdings habe man sich bisher viel zu sehr auf die neutralisierenden Antikörper konzentriert, so Radbruch. Die Hoffnung war, dass diese auf und in den Schleimhäuten der Atemwege Neuinfektionen mit Coronaviren verhindern können. Leider sinkt deren Menge sowohl nach einer Impfung als auch nach einer Infektion so rasch ab, dass sie vor Wiederansteckungen kaum schützen. Die T-Zellen hingegen sorgen für einen länger andauernden Schutz. Sie erkennen viele Eiweiße der Coronaviren, nicht nur jene am Spike-Protein, und sorgen bei Kontakt mit diesen dafür, dass rasch sowohl viele neue Antikörper als auch Killerzellen, die die Viren direkt attackieren, gebildet werden.
Man hat am Anfang den Impfstoffen, wollte man zuschreiben, dass sie eben auch vor Ansteckung schützen. Nur leider können sie das nicht. Und es ist aber auch gar nicht überraschend, das ist auch bei anderen Impfstoffen so. Aber man verabschiedet sich nicht von dem alten Narrativ und denkt immer noch, die neutralisierenden Antikörper sind das einzig Wahre. Aber sie sind kein Korrelat vor Schutz vor Ansteckung und auch kein Korrelat vor Schutz vor schwerer Krankheit. Sie sind sozusagen mehr so ein Hobby der Immunologen.
Diesem eingeengten Blick durch die Antikörperbrille setzt Radbruch nun ein anderes Narrativ entgegen, das da lautet:
Das ist ein relativ geniales Organ, was wir da haben.
Zumindest lässt sich festhalten, das Immunsystem besitzt eine erstaunliche Lernfähigkeit und ist ein Organ, das sich durch Vielfalt in den eigenen Abwehrreihen auch für zukünftige Bedrohungen wappnet.
Das Immunsystem variiert seine Antikörper und selektiert dann die allerbesten davon. Und die binden 100-mal besser als die Antikörper, die am Anfang der Immunreaktion gemacht werden. Und dadurch, dass die so fest binden an das Original, binden sie auch noch ganz gut an die Varianten. Nicht ganz so gut wie an das Original, aber immer noch gut genug. Das heißt, das Immunsystem bereitet sich schon darauf vor, dass das Virus mutiert und nimmt schon Mutationen vorweg, die erkennt es, die es noch gar nicht gibt.
Übrigens, wie am Beginn angekündigt, den besten Schutz vor einer Neuinfektion haben Personen nach 3 Impfungen und einer Corona-Infektion, so Andreas Radbruch. Seine Prognose für den weiteren Verlauf der Pandemie?
Solche Wellen erschöpfen sich ja auch irgendwie. Wenn dann alle Leute, die miteinander zu tun haben, sich gegenseitig infiziert haben, dann ist eben da erstmal Schluss. Und dann wird die nächste Welle kommen. Also ich denke, dass es neue Wellen geben wird. Aber meine Voraussage ist, dass die Krankheitslast so niedrig bleiben wird, wie sie jetzt ist, oder noch niedriger werden wird. Und damit das Virus nicht gefährlicher sein wird als der Grippevirus oder Influenza-Virus.
Also für die Zukunft wäre es wichtig, die genauen Wirkmechanismen der T-Zellen und auch jener Antikörper, die nicht in die Gruppe der Neutralisierenden fallen, genauer zu erforschen. Andreas Radbruch, nach eigenen Angaben ein Impffan, ist wie viele seiner Kollegen in Deutschland kein Anhänger des 4. oder 5. Stiches in kurzen Zeitabständen. Denn nach der 3. Impfung ist das Immunsystem bei den meisten Menschen derart gut aufgerüstet, dass es die durch den Impfstoff präsentierten Virusproteine so rasch neutralisiert, dass diese keine Auffrischungsreaktion des Impfschutzes mehr bewerkstelligen können. Außerdem steigt die Zahl der lokalen und systemischen Nebenwirkungen bei zu häufiger Boosterung stark an. Um ihre Gesundheit bemüht waren diesmal Lydia Sprinzel und Robert Zschäppel, die die Beiträge gestaltet haben, und am Mikrofon Christoph Lepprich. Und morgen in unserer Live-Sendung ab 16.06 Uhr informieren Sie Universitätsprofessorin Dr. Karin Gutierrez-Lobos und ihre Gäste über den Mutter-Kind-Pass.